Nächstes Jahr wollte ich schon immer machen, was habe ich noch gemacht? Ich kreiere so DJ-Routinen, ich versuche meinen Content bei Instagram zu verbessern, weil dieses Social-Media-Ding ja sehr, sehr wichtig ist. Und versuche einfach die Sachen, zu denen ich sonst nicht so 100% komme, jetzt halt 100% zu machen. Mhm. So.
Yo, Freunde, was geht? Hier ist DJ Fabio mit der nächsten Folge von Tea Time Germany, dem Podcast für Künstler, DJs, Sänger, was auch immer. Und ja, wir haben heute den 2. Mai und wir haben hier, wenn ich gerade rausgucke, Sonnenschein, Wetter ist gut. Natürlich trübt das Wetter natürlich so ein bisschen die momentane Situation mit Corona und so weiter, aber das ist kein Grund, weshalb wir hier natürlich einen super Talk haben sollten. Ich bin nämlich nicht alleine, sondern mit the one and only DJ Dilly D, aka Maximilian. Was geht, Bruder?
Was geht, Freunde? Mein Name ist Dilly D. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ja, ich bin sehr gespannt.
Ja, Bruder, auf jeden Fall sehr korrekt, dass du hier hingekommen bist und wir einen entspannten Talk haben. Und ja, boah, ich merke schon, irgendwie habe ich den Frosch im Hals, aber halb so wild. Ja, Bruder, die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, Bruder, wie immer mache ich es so, dass ich jeden DJ einfach kurz vorstelle oder sich der DJ von sich aus kurz vorstellt und ja, einfach mal so ein bisschen erzählt, wie es zum DJing angefangen hat, wie lange er schon im Game ist, wo er überall gespielt hat. Du kannst vielleicht auch ein bisschen was zu deinem Namen erzählen und so. Ne? Also erzähl den Leuten ein bisschen was.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Dilly D. Ich bin 22 und ich lege seit, ich glaube, 2014 auf. Also das erste Mal im Club habe ich 2014 gespielt. So mit dem Auflegen, das war eigentlich ja, so gar nichts Besonderes. Das fing so damit an, dass erstmal in der Schule früher war es irgendwie cool, sich einen Mischpult zu holen. So. Da wollte ich irgendwann eins haben. Und dann kam, ja, was heißt, dann kam raus, also das wusste ich auch vorher schon, aber mein Vater war DJ in den 90ern. Und ich habe dann bei mir zu Hause im Zimmer immer so rumgeträllert und sowas. Und er kam dann irgendwann rein und meinte so, was machst du da? Hat mir das dann so ein bisschen gezeigt. Und so hat sich dann die Leidenschaft entwickelt. Ja, und dann bin ich ziemlich schnell von Controller auf Plattenspieler umgestiegen und so kam dann ja die Leidenschaft eigentlich. Dann habe ich mich halt viel damit auseinandergesetzt, viel angefangen zu üben, auch was Skills angeht und so Sachen und ja, dann kam das mit der Zeit.
Okay. Ja, nice. Also auch wie bei mir war das mit dem Vater so, ne, dass der
quasi, ach, war der auch DJ, oder
was? Ja, und mein Vater ist sogar heute noch DJ, aber ach, der krass. Macht das so ein bisschen hobbymäßig, weißt ja. du? Weil in der afrikanischen Kultur ist es so, dass wenn irgendwelche Feiern stattfinden, es immer Leute gibt, die das so hobbymäßig machen.
Geil, ja.
Und die nehmen auch in der Regel kein Geld, sondern das ist am Ende einfach nur der Dank, wenn die Party gelungen ist.
Ja.
So, das ist so die Bestätigung dafür.
Ach, krass, ne?
Und
ja.
Der hat hin und wieder immer bei Feiern auch ein bisschen aufgelegt und dadurch kam ich auch irgendwie an die Sache ran. Ne? Ja, aber cool, dass es bei dir auch so war. Und ja. Wie kamst du dann darauf, ja, überhaupt den Namen Dilly D zu wählen?
Ja, das war so, ich hatte ziemlich früh mein erstes Clubbooking, da war ich glaube ich 15, so, und dann wollten die mich auf den Flyer schreiben, das ging alles mega schnell, so, ich habe mir gerade Plattenspieler gekauft, dann habe ich habe immer so Mixtapes aufgenommen und habe die immer an irgendwelche DJs geschickt, so, ohne Plan, ob die überhaupt Veranstalter sind oder was auch immer, ich habe das denen einfach geschickt, weil ich so Kritik haben wollte, und dann habe ich das an einen DJ bei mir aus dem Dorf geschickt, DJ Morilla, an der Stelle auf jeden Fall mal Shoutout an dich. Ja, und er hat das dann gehört, fand das irgendwie ganz cool. Dann haben wir voll viel geschrieben die ganze Zeit und er hat mir immer Tipps gegeben und so. Und irgendwann meinte er so, ja, hast du an dem und dem Tag Zeit? Das war im Januar 2014. Doch, 2014, glaube ich. Mhm. Ich dachte so, hä? Krass, okay, ja, klar, habe ich Zeit und so. Und dann meinte er so, ja, ich mache gerade den Flyer fertig, du musst mir jetzt zusagen und mir jetzt deinen Namen sagen. Und ich hatte keinen DJ-Namen, ich wusste gar nicht, ob ich darf, weil ich halt viel zu jung war. Ja, und dann habe ich das alles schnell abgeklärt und sowas, hatte aber nach wie vor keinen Namen. Und dann habe ich damals viel mit einem DJ aus Frankfurt gemacht. Das war so damals quasi mein Mentor, DJ Floor2K. Und er hat gerade dann im Auto gesessen, also ich habe mit ihm telefoniert und er hat im Auto gesessen und hat von Missy Elliott Get Your Freak On gehört. Und er sagt ihr irgendwann so, what's the dealio?
Ach so. Okay.
Und so kam das dann. Da meint er so Dilly, weil mein Nachname ist Deal und dann Dilly, Deal. So, dann hat er Dilly, Deal daraus gemacht. Aha. Und ja, ich war zuerst eigentlich voll unzufrieden mit dem Namen, weil ich wollte sowas richtig Cooles haben. Und dann hatte ich aber keine Zeit mehr, weil ich war voll in Zugzwang, habe dann den Namen einfach angenommen, so habe den weitergegeben. Und dann stand ich auch so auf dem Flyer. Ja, und dann ist mir nie was Besseres eingefallen, weil ich voll unkreativ bin bei so Namenssachen und sowas. Und hab dann den einfach behalten und mittlerweile hat sich das so voll eingebürgert. Also mich sprechen die meisten Leute auch mit Dilly an, so gerade die, die ich durch Nachtleben und Auflegen kennenlerne. Ja. Und ja, so seitdem ist Dilly die, dadurch ist das entstanden, so durch ein Lied einfach.
Ja, jeder hat irgendwie seine eigene Story, ne?
Also ja, man, auch
interessant.
Ja, man konnte halt auch aus dem Lied, aus dem Namen kannst du halt auch nichts machen, so aus Maxi, was willst du da machen, weißt du, so Maxi King oder sowas. Das ist halt schwierig.
Ja, ja, cool. Du hast ungefähr, glaube ich, eine Stunde oder so hierhin gebraucht oder
ja,
weniger?
Halbe Stunde.
Halbe Stunde, ja, halbe, okay. Woher kommst du denn?
Also ich wohne in Remagen, beziehungsweise in Bad Breisig, aber ich komme ursprünglich aus Remagen, das ist in der Nähe von Bonn.
Ja.
Und ja, ist genau in der Mitte zwischen Bonn und Koblenz so, und das sind auch so die Städte, wo ich am meisten spiele.
Ja, okay. Das heißt, du hast quasi auch dir von zu Hause aus das Spielen beigebracht und dann in der Region erstmal angefangen Fuß zu fassen.
Ja, also ich habe voll viel im Kinderzimmer, so ganz typisch halt im Kinderzimmer mein DJ-Pult aufgebaut und sowas und habe mir dann auch selbst so einen Tisch zusammengeschustert und sowas, damit das von der Höhe her passt und allem drum und dran so. Ja, und dann halt immer zu Hause aufgelegt, das dann viel aufgenommen. Also ich habe halt zu Hause viel, entweder habe ich halt nur technische Sachen geübt, so Scratchen und sowas, oder ich habe halt dann auch so ein, zwei Stunden am Stück einfach richtig aufgelegt so, weil ich auch Übergänge sauber lernen wollte und sowas alles. Und
wie hast du dir das genau beigebracht?
Ja, das war durch meinen Vater. Ach so, der hat mir dann so, der hat sich dann tatsächlich mit mir dahingestellt, der hatte dann auch wieder Spaß dran, so nostalgiemäßig kam das dann. Und der hatte dann wieder Spaß daran und hatte tatsächlich auch die Geduld dazu, sich abends nach der Arbeit noch hinzustellen mit mir. Und dann hat er mir halt so die Stellen für Übergänge gezeigt, weil am Anfang, wenn du an ein Lied rangehst, du hast ja gar keine Ahnung, wann du einen Übergang machst und diese Takte und alles drum und dran, hatte gar keinen Plan davon. Und er hat mir das dann so gezeigt und mir auch gezeigt, wie ich das übers Gehör anpasse und nicht nur auf Serato gucke und sowas. Mhm. Ja, und dann kam das so mit der Zeit halt, ne? Dann habe ich das, wie gesagt, aufgenommen immer wieder und mir dann auch selber durchgehört und dann meine Fehler gefunden und dann halt immer versucht zu verbessern, sodass ich halt sauber bin, trotzdem meine Scratches und sowas mit da einbringe, weil ich da immer voll viel Wert drauf gelegt habe. Ja, und so kam das dann mit der Zeit halt, ne?
Nice.
Ja, Mann.
Ja, so langsam, so entwickelt man sich, ne?
Ja.
Langsam. Wenn man dann noch einen Mentor hat, der auch noch der eigene Vater ist, dann,
ja, das, glaube ich, also ist das Beste. Irgendwann hat er halt aufgehört so, weil mir zu helfen, sage ich mal, weil es wurde dann auch nervig. Ich wollte dann halt jeden Tag, dass er 2, 3, 4 Stunden sich mit mir dahinstellt so. Und er hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Weißt du, wenn du nach der Arbeit dann heimkommst, kaputt bist und so, dann will er auch mal Fernsehen oder so. Kann ich auch verstehen so. Aber das war dann auch ein Zeitpunkt, wo ich dann halt angefangen habe, selber viel zu machen, weil ich hatte dann quasi so grundlegend einen Plan davon, was ich machen muss und dann habe ich mich halt dahingehend weiterentwickelt einfach. Ja.
Okay. Ja, und dann hast du ja irgendwann in den ersten Clubs gespielt, ne? Ich weiß, dass du zum Beispiel in Zenit im Koblenz spielst.
Ja, das ist so mein Resident Club, genau.
Resident Club, ne? War das dann schon die erste Anlaufstation oder welche Stationen waran davor?
Also das war so die erste Anlaufstation dahingehend, dass ich regelmäßige Bookings bekommen habe.
Mhm.
Aber so der erste Club, in dem ich gespielt habe, den gibt es gar nicht mehr heute. Das ist in Ahrweiler, falls jemand, oder in Bad Neuenahr, falls einer das kennt. Mhm. Das ist, Bad Neuenahr, wo ist das? In der Nähe von Bonn halt irgendwie, so eine halbe, dreiviertel Stunde von Bonn. Und da war ein Club, der hieß Glow. Der gehörte zu einer Shisha-Bar, aber es war keine Shisha-Bar. Also das war das ist so ein riesengroßer Parkplatz, der ist irgendwie 5-6 Quadratkilometer groß und unter diesem Parkplatz, unter der Erde, ist dieser Club gewesen.
Okay.
Und der war
auch voll... War das dieser eine Club, der sich dann irgendwann einmal umbenannt hat?
Genau, der hieß erst Glow und dann, wie hieß er denn noch?
Der hat nämlich an Silvester, nicht Silvester, sondern nach Weihnachten hat er einmal aufgemacht.
Ja, und genau, und danach, das war nämlich das Grand Opening von dem Club,
was ich gespielt
habe. Und das erste... die erste Party unter dem neuen Namen, das war mein erstes Booking.
Ach so, okay, weil ich habe nämlich auch da gespielt.
Ja, krass, ja, safe. Also damals war das auch kein schlechter Laden, da war eigentlich viel los früher. Ja. So. Weil das halt das Einzige bei uns in der Umgebung war, jetzt so für Leute, die jetzt nicht aus Bonn oder Koblenz direkt sind, das war so die einzige Anlaufstelle für die Leute, weißt du? Und da war schon gut was los damals. So. Ich war voll aufgeregt früher, Alter. Ich bin da hingekommen, auf einmal war der Laden voll. Ich dachte so, was geht denn hier ab? Und Glow hieß der auf jeden Fall, ich weiß nicht, Moon, genau, Moon
hieß
das
vorher.
Ja. Moon hieß das vorher. Oder danach, glaube ich, sogar nochmal kurz. Also der hat irgendwie 2016 zugemacht.
Also den genauen Namen muss man da irgendwie raussuchen. Also jedenfalls, als ich da gespielt habe nach Weihnachten, hat der irgendwann kurz danach leider wieder dicht gemacht. Ich weiß weil die Leute irgendwie nicht kamen oder warum auch immer.
Ja.
Ne? Aber soll ja auch kein Thema sein, sondern deine Karriere, sage ich mal. Wie ging es danach weiter?
Ja, also der DJ, DJ Morilla, der mich dann da hingebucht hat, der, ich weiß nicht, ob der Potenzial in mir gesehen hat oder mich einfach mochte, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er mich dann irgendwann nach Koblenz gebracht auch.
Ja.
Auf eine Hip-Hop-Party samstags, die Roundabout. Und donnerstags auf die Nerds, das ist eine Studentenparty, da lege ich auch heute noch auf. Und dann bin ich.
Du legst grundsätzlich Hip-Hop auf? Oder?
Grundsätzlich lege ich Hip-Hop auf, okay. Ja. Also ich bin grundsätzlich Hip-Hop-DJ, aber zum Beispiel bei der Nerds-Party Donnerstag spiele ich auch hier und da mal so ein bisschen gemischte Musik. Okay. Also so ein bisschen, bisschen 90er, 2000er, ein bisschen Charts auch so, aber immer so 80% Hip-Hop, maximal 20% andere Musik.
Okay. Ja gut, und dann, heute bist du ja auch teilweise in Köln unterwegs und so, ne?
Ja, also jetzt in letzter Zeit halt weniger wieder, aber ich war mal eine Zeit lang sehr viel in Köln unterwegs, auch Vanity Nachtflug und sowas alles halt, aber im Moment gar nicht mehr so viel, also jetzt im Moment sowieso nicht, aber auch vor der Corona-Zeit nicht mehr so viel, ja.
Ja gut, das ist ja immer im Wechsel, ne? Mal geht's so und
ist
so.
Halt echt
und,
so.
Es ist auch viel von Veranstaltern abhängig, wo die ihre Partys haben. Dann haben die 2-3 Monate irgendwo Partys und dann wieder nicht. Und dann buchen die dich halt nicht, weil die nicht können, ne? Weil die kein Event haben. Ja, und so, ne? Das ist ja immer phasenweise so. Kennen wir ja alle als DJ. Aber Thema des heutigen Podcasts, wir haben ja immer so ein Main-Thema, wo wir auch über andere Themen sprechen, ist welche Chancen sich für Künstler ergeben durch den Shutdown. Ja? Denn wir können auf der einen Seite natürlich nicht unserem Job nachgehen, ne? Auf der Tanzfläche, also in den Clubs zu sein und den DJs eben einfach die Möglichkeit zu ergeben, zu spielen, ja, und die Partys zu rocken. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Raum und Zeit, über die Dinge nachzudenken, ne? Und vielleicht auch neue Ansätze zu erkennen. Wie ist denn im Moment dein Alltag seit dem Shutdown?
Also bei mir sieht es so aus, ich studiere ja noch. Also ich stehe morgens grundsätzlich so spätestens um 9 Uhr auf, je nachdem so. Spätestens stehe ich um 9 Uhr auf und dann lerne ich erstmal 3-4 Stunden, weil mein Studium einfach voll einnehmend ist. So, ich muss halt viel machen. Und das will ich als erstes machen, damit ich das hinter mir habe. Danach ganz chillig einfach erstmal in den Tag starten, ob ich frühstücke, ob ich, keine Ahnung, mit dem Hund spazieren gehe, was auch immer, irgendwas so in die Richtung. Und gegen Nachmittag setze ich mich dann an meine Musik, kümmere mich darum, also fast jeden Tag, manchmal nicht jeden Tag, aber in der Regel so jeden Tag bis jeden zweiten Tag mache ich meine Musik. Gucke, dass ich mit der Musik up-to-date bleibe, weil das ist halt momentan viel schwieriger. Du bist ja nicht, du musst dich ja gar nicht vorbereiten aufs Wochenende, weißt du, so, wenn du mal eine Woche lang nicht runterlädst, fällt das theoretisch nicht auf, weil du die Lieder gar nicht präsentieren kannst. Ja. Aber ich versuche mich da schon zu zwingen, immer up-to-date zu bleiben. Dann arbeite ich im Moment sehr daran, ich habe mir immer gesagt, so, ich möchte so DJ-Routinen kreieren. Das habe ich aber, da bin ich nie zu gekommen wegen meinem Studium und dann halt am Wochenende auflegen. Und wenn du dann freitags auflegen bist und samstags theoretisch den Tag Zeit hast, hast du aber keine Lust, dich dann noch 5 Stunden ans DJ-Pult zu stellen, alles aufzubauen wieder und dann was zu kreieren, so, dann bist du auch einfach nicht kreativ. Und jetzt habe ich halt die Zeit dazu und versuche halt Sachen, die ich immer machen wollte, nachzuholen einfach. So, ich habe ein Mixtape produziert, das kann man sich auch gerne auf Spotify anhören, wenn ich hier ein bisschen Werbung machen darf.
Ja, klar.
Einfach Party with Dilly eingeben, als Podcast erscheint das dann. Mixtape wollte ich schon immer machen, was habe ich noch gemacht? Ich kreiere so DJ-Routinen, ich versuche meinen Content bei Instagram zu verbessern, weil dieses Social-Media-Ding ja sehr, sehr wichtig ist. Und versuche einfach die Sachen, zu denen ich sonst nicht so 100% komme, jetzt halt 100% zu machen. So, mich auch weiterzuentwickeln, was meine Musik angeht, meine Skills, mein Musikstil und sowas alles. Ja, einfach ein bisschen so die Arbeit hinter den Kulissen halt ein bisschen zu verstärken.
Ja.
So sieht eigentlich mein ganzer Alltag aus. Das ist alles, was ich mache. Ja.
Ja. Ja, das Skills war zum Beispiel ein sehr guter Stichpunkt, denn ich glaube, an Skills kann man immer arbeiten.
Und, immer, ja.
Ne, sei es Beatmatching, also die Lieder aneinander anzupassen,
ja,
oder im richtigen Rhythmus zu scratchen.
Ja.
Gibt es da besondere Dinge, die du da übst, was die Skills anbetrifft?
Also es gibt ja erstmal so Scratch-Techniken einfach, verschiedene, also das ist ja nicht einfach dieses typische Wiki-Wiki, was sich jeder vorstellt, so an der Platte, sondern halt eben, halt da gibt es ja verschiedene Kombinationen, die man danach gehen muss, und im Moment übe ich einen Scratch, der heißt Boomerang, ich glaube, das sagt aber nicht vielen was. Ja, und ich versuche halt eben neue Techniken zu lernen, um einfach, die auch ein bisschen komplizierter und schwieriger sind, um einfach so in meine, also das mache ich aber auch für mich persönlich einfach, dieses Technische, weil ich da Spaß dran habe, und den übe ich halt im Moment, um einfach meine Vielfalt auszuweiten. So. Und was das typische Auflegen angeht, versuche ich mich auf sowas zu konzentrieren wie Wordplays und sowas. Das ist, also ein Übergang ist ja nicht gleich ein Übergang. So. Man kann ja einen ganz normalen Standardübergang machen, so im Refrain oder sowas mit einem Intro. Oder man mixt halt an anderen Stellen und versucht halt die Lieder ein bisschen kreativer zu kombinieren. Mhm. Und das ist halt das, was ich momentan übe. So einfach, dass ich mich mehr mit den Liedtexten auch auseinandersetze und dann so Wordplays zu kreieren, das klingt halt dann einfach, ist dann einfach ein bisschen kreativer, und so hebt man sich dann auch nochmal ein bisschen ab. Weißt du? So, das ist halt im Moment das, worauf ich viel Wert lege.
Finde ich gut. Gerade auch, man merkt, du bist halt auch so ein Turntable-DJ. Ne?
Ja, ich lege voll viel Wert drauf, ja.
Wenn du viel mit Turntables arbeitest. Aber was sagst du zu dem Trend, dass immer mehr DJs oder einfach Clubs von den Turntables weggehen hin zu CDJs, also zu CD-Playern und so?
Also ich muss sagen, am Anfang habe ich das total verpönt und war auch so der Meinung, dass das diese DJ-Kultur total in den Dreck zieht, sag ich mal, weil einfach, also Hip-Hop, so DJing und Hip-Hop geht ja so Hand in Hand miteinander, das gehört ja total zusammen, und dazu gehört halt auch Scratchen und Platten und das Ganze drum und dran, und für mich war das halt so voll die Rückentwicklung, einfach, also voll die Wegentwicklung vom Hip-Hop an sich, aber ich finde generell, wenn man in die Clubs kommt, man kommt, steht so oft vor so fertigen, kaputten, abgeranzten Equipment, so dass bei Plattenspielern halt echt kritisch ist, dann verlierst du irgendwann das Signal von der Nadel oder sowas und die Musik schmiert ab oder irgendwas am Sound verändert sich und du kannst einfach dann nicht entspannt auflegen und kannst dich auch nicht so frei entfalten, und mit CD-Playern hast du das Problem halt einfach nicht, zumal dir das auch Möglichkeiten bietet. Es gibt ja zum Beispiel dieses Hit-Mode von Serato, kennst du das? HID-Mode?
Ja, genau.
Ja, dieses HID-Mode, dann kannst du die CD-Player zum Beispiel total ausreizen, hast halt voll die krasse MIDI-Funktionen, die du verwenden kannst und sowas. Und das finde ich dann zum Beispiel wieder cool, und man kann sich dann einfach anders entfalten, sag ich mal. Und ich war halt auch zuerst der Meinung, man kann einfach nicht scratchen auf CD-Playern, aber das geht einfach schon. Man muss sich einfach nur mal drauf einlassen und halt ein bisschen damit umgehen. Und mittlerweile sage ich so, dass ich es nicht mehr schlimm finde, und mir ist es eigentlich egal. Also ich bevorzuge auf jeden Fall Turntables, aber wenn irgendwo CD-Player stehen, stört mich das nicht. So, das finde ich eigentlich nicht schlimm.
Okay, bei mir ist es zum Beispiel andersrum. Also ich bin auch mit Turntables aufgewachsen, habe damit gelernt, ne? Auch das Scratchen, auch die Transitions und so weiter.
Ja.
Aber ich habe dann gemerkt, dass die CDJs einfach deutlich stabiler sind.
Ja, das stimmt.
So wie du sagst, ne? Wenn dann irgendwie ein Signalverlust da ist bei den Plattenspielern und so, dann ist das schon nervig. Und du musst natürlich irgendwann immer wieder neue Nadeln kaufen.
Ja.
Und beim CD-Player, du tust die CD rein oder hast den USB-Stick, und das ist halt, also das läuft dann in der Regel, ja, gut, ne, sehr einfach. Ne?
Mit den Nadeln, das hat sich ja durch Face jetzt so ein bisschen gegeben.
Genau, das hat sich ja auch so ein bisschen reduziert.
Aber ich finde halt dennoch, also bei Face zum Beispiel, bei mir ist das so, ich hatte das sogar bei meinem letzten Club-Gig vor Corona, dass einfach bei meinem Face das Signal abgebrochen ist und aber auch kurz die Musik aus, so, weißt du, bis du auf intern geschaltet hast und sowas. Und das habe ich halt bei CD-Playern nicht. Also wenn der Strom nicht ausfällt, dann ist es eigentlich nicht möglich, dass die Dinger ausgehen, so, weißt du?
Also ganz kurz für alle Leute, die nicht wissen, was Face ist. Das ist quasi ein Tool, eine Box, womit man die Nadel durch ein magnetisches Signal ersetzt.
Ja, ne? Genau.
Also du setzt diesen Klotz auf den Plattenspieler, das das ist ein Magnetsignal, und die Box, die du an deinen Mischpult angeschlossen hast, übersetzt dieses Signal quasi in dein Programm, und so brauchst du halt keine Nadeln mehr, kannst aber trotzdem Plattenspieler benutzen.
Ja. Ne? Also es simuliert so einen Tonarm quasi.
Genau, richtig, ja. Ja, also es ist schon erstaunlich, wie sich halt die Technik weiterentwickelt, ja, und damit halt auch irgendwie das Auflegen und so. Ja. Ne? Aber der Grundgedanke wirklich als DJ Party zu machen, die Leute, also die Tanzfläche zu rocken und gute Songs zu spielen, ist halt immer noch da. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Safe. Ja. Ja.
Und ja, back to the topic. Wir wollen überlegen, welche Chancen sich halt ergeben für Künstler bezüglich des Shutdowns. Also du hast jetzt so ein bisschen von dir gesprochen.
Ja.
Bei mir ist es eigentlich auch ähnlich, wobei ich eher weggehe von dem grundsätzlichen Auflegen. Also ich aktualisiere auch meine Library immer wieder, guck, ne, was ist im Moment in und so, aber es ist halt schwierig einzuschätzen, ob dieser Song es wert ist, heruntergeladen zu werden, stimmt, und so, ja, wenn du kein Feedback hast im Prinzip von Publikum,
ja,
ne,
ja,
oder mit den Leuten jetzt nicht irgendwie so krass darüber kommunizierst, ne, und da ich halt sozusagen die Main Skills schon habe zum Auflegen, versuche ich mir neue Skills anzueignen. Ne? Das heißt, ich bin viel in Beat Production unterwegs, weil ich es echt cool finde, wenn man irgendwie in den Clubs seine eigenen Songs spielen,
ja,
kann.
Ich auch, ja.
Ne? Wenn man vielleicht Leute einladen kann, die einen inspirieren, wo man zusammen einfach Musik machen kann und den Song einfach irgendwann im Club halt droppen kann und so. Ne?
Ja, finde ich auch.
Und ja, es ist auch eine eigene Wissenschaft für sich. Und da versuche ich halt immer wieder auch was zu machen, ne, in der Regel, weil es halt natürlich nicht anders geht. Natürlich, ja, haben wir auch Livestreams, aber Bruder, du brauchst Freitag, Samstag eigentlich gar nicht auf Instagram gehen, weil so viele DJs,
also
alle gehen gleichzeitig online.
Mit diesen Livestreams, also ich war auf keinen Fall der Erste, der damit angefangen hat, aber als diese Welle losging, habe ich mich da direkt eingeklinkt und auch angefangen so. Und ich habe halt voll gemerkt, wie das bei mir gut losging. Also ich meine, klar, ich hatte jetzt keine 1000 Zuschauer oder, ja, sowas, aber bei wie viel Follower habe ich? 1600, 1700 Follower oder so. Und dann hatte ich darauf so 30 bis 50 Zuschauer. Das ist schon gut, also auf, in der Relation, so, ja, man sagt ja immer so 10%. Mhm. Und deswegen so in der Relation war das eigentlich echt gut. Und ich dachte so, okay, cool, wenn man das ausbaut, dann läuft das und sowas. Ne? Und dann habe ich so 5, 6 Livestreams gemacht und auf einmal merke ich so, Alter, ich habe nur noch 10 Zuschauer und sowas. Weil man hat einfach gemerkt, der Markt war so schnell übersättigt, einfach innerhalb von 2 Wochen oder 3 Wochen war der Markt so krass übersättigt, ja, von diesen Livestreams. So, ich will nicht komplett damit aufhören, weil ich auch einfach ein bisschen Spaß daran habe und mir das im Endeffekt egal ist, wie viele Leute zuschauen. Aber ich will auf jeden Fall, also ich finde, so 2, 3 Mal die Woche live gehen oder sowas, wenn man jetzt nicht extra auf so ein Live-Portal wie Twitch oder sowas geht, wo die Leute nur für sowas kommen, dann finde ich, ist das bei Insta vielleicht sogar eher negativ, so, weißt du, weil der Markt ist so übersättigt und dann ist es so, du wirst die ganze Zeit gekickt, wenn du wegen diesen Copyright-Sachen, wenn du bekannte Lieder spielst, ja, und keine Remixe oder Edits oder sowas, und das macht einfach keinen Sinn. Also das nervt ja auch den Zuschauer total, wenn du guckst und dann kommt vielleicht gerade ein Lied, das du feierst, und dann unterbricht der Livestream direkt, so, ja, weißt du, das, ja, muss man, also da muss man sich entweder was anderes überlegen, um das ein bisschen besonderer zu machen, oder halt sich einfach auf andere Sachen fokussieren, wie du eben schon sagst, Beat Producing oder sowas, und, ja, da die Leute vielleicht ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen. So.
Ja, also ich finde es auch nervig, ne, wenn ich manchmal aufs Handy schaue und dann irgendwie 3, 4 Mal hintereinander lese, okay, DJ XY,
ja,
ist live und so, ne, oder du machst irgendwas und dann geht jemand live und dann kommst du aus Versehen direkt in den Livestream rein und so. Also irgendwie, ja, ist viel. Es gibt auch Beispiele, wo sowas richtig, richtig gut funktioniert. Bestes Beispiel, Props an DJ Toxic.
Ja.
Im Nachhinein auch nochmal alles Gute zum Geburtstag, Bruder.
Stimmt, alles, ne? Gute. Alles Gute, Bora.
Ne? Und auch an DJ No Mercy, die ja zusammen diesen Booty-Contest machen.
Ja.
Ne? Und das kommt einfach cool an. Also, ja, es ist im Prinzip auch so ein bisschen das, was Tory Lanez gemacht hat. Ne?
Aber das ist...
Aber halt hier irgendwie lokal, so unter uns, ne? Und,
ja, das ist halt, sorry, dass ich unterbreche.
Ja, gar kein Problem.
Das ist auf jeden Fall irgendwie das, was ich meine mit, man muss das ein bisschen anders machen. Also die fordern ja quasi dadurch, dass man halt die Frauen zum Twerken auffordert, so, und diesen Contest halt macht, so, fordern die ja ein bisschen Interaktion von den Leuten und die bieten auch noch ein Preisgeld,
ja,
wodurch du das ganze Ding einfach direkt viel, viel interessanter für die Leute machst, so. Und das sind halt die Sachen, wo ich sage, das braucht man so, weißt du? Aber so ich zum Beispiel, wenn ich mich alleine in mein Studio stelle, anfange aufzulegen, so, und auf einmal dann da Twerk-Contests mache, wie ich da alleine stehe und man einfach mein DJ-Pult sieht und, ja, weiß ich nicht. Also wenn man das komplett alleine macht, finde ich, ist das auch wieder nicht so cool. Und es ist halt mega schwierig, sich als ganz alleine als DJ so da dann ein bisschen abzuheben, weißt du?
Ja, ja, das müssen schon die richtigen Leute sein und im Prinzip auch eine Community sein, ein Kern, der da schon mitmacht und dann darauf aufbauend kommen natürlich dann immer mehr Leute dazu. Ne?
Ja,
genau. Aber ich finde, es ist eine mega coole Idee und sollten die Jungs auf jeden Fall auch weitermachen. Ne?
Wie man sieht, auch, man sieht ja auch an den Zuschauerzahlen, dass die Leute einfach Spaß daran haben und dass die das interessiert. So. Und das ist halt, damit haben die halt genau das Richtige gemacht aus diesen Livestreams. So.
Aber was hältst du von Twitch in dem Fall? Also hiphop.de hat ja auch immer wieder die Möglichkeit gegeben, für DJs einfach bei denen vorbeizukommen, zu spielen. Also das ist ein stabiler Livestream, der nicht immer wieder unterbrochen wurde, wie bei Instagram. Ne? Also was hältst du davon?
Ja, also prinzipiell finde ich Twitch für sowas viel sinnvoller als Instagram, weil auch dieser Copyright-Scan bei Twitch nicht während dem Stream drüber läuft, sondern der irgendwie, also habe ich auf jeden Fall so gelesen, läuft der Copyright-Scanner erst danach drüber. Mhm. Also es kann sein, dass das Video dann auch nachträglich nicht mehr verfügbar ist, aber es ist während dem Stream auf jeden Fall verfügbar. So, es wird halt auf keinen Fall unterbrochen, das ist halt schon mal viel sinnvoller. Dann hast du durch Twitch halt viel größere Möglichkeiten wegen diesem OBS, über das wir, das ist ja dieses Streaming-Portal.
Okay.
Und da kann man halt eben sein Logo einblenden, andere, andere Side-Facts, wie zum Beispiel seinen Instagram-Namen oder sonst irgendwas. Mhm. Man kann auch über Twitch donaten. Also theoretisch, wenn man das professionell in Angriff nimmt, kann man damit auch Geld verdienen.
Okay, donaten, in dem Fall erklär mal für die Leute.
Achso, ja, es gibt so einen Spenden-Button, halt, den kannst du dir einrichten. Der, das ist dann so ein Hyperlink zu deinem PayPal.
Mhm.
Und da können die Leute dir dann einfach Geld spenden.
Achso.
Und da gibt's dann, also ich, so genau habe ich mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt, aber ich gucke relativ viele DJ-Streams bei Twitch. Also SK83 oder Refik oder so streamen halt viel da. Das sind halt so auch krasse, große deutsche DJs so. Und das gucke ich mir halt viel an. Und die kriegen halt die ganze Zeit Donations und sowas. Und da habe ich mich halt gefragt, was das ist und habe mich mal ein bisschen erkundigt. Ja, und es ist, wie gesagt, es sind halt eben Spenden, die du kriegen kannst. Die haben auch direkte Links zu ihrem Instagram da und haben immer so voll den krassen Rahmen um ihr Bild, wo dann diese Sidefacts sind und Logos eingebaut und sowas. Das ist halt echt krass gemacht. Und da kann man auch zwischen Kameraperspektiven switchen und sowas. Und es wirkt insgesamt, wenn man es halt ordentlich macht, viel, viel professioneller als Instagram.
Ja.
Und also als dieser Instagram-Stream. Und deswegen finde ich Twitch an sich besser, aber es ist halt voll schwierig, sich da eine neue Community aufzubauen. Weil das ist, glaube ich, auf keinen Fall annähernd so verbreitet wie Instagram. Und dementsprechend auch viel, viel anstrengender, da sich also eine ordentliche Community aufzubauen einfach. Ja, deswegen, also man muss da dann safe ordentlich dran gehen und das mit richtig viel Herzblut dahinter sein, damit das funktioniert, weil ansonsten klappt das, glaube ich, nicht.
Ja, ich glaube auch, vielleicht ist das irgendwie ein limiting belief, aber es ist, glaube ich, eher erstmal was für Leute, die generell schon sehr viel Reichweite haben, ne, oder einfach Marken und so. Ne,
die, ja, oder halt eben auch einfach Leute, die auch einfach Leute, die bereit sind, daran zu arbeiten, weißt du, wie ich meine? Also, dass die, weil zum Beispiel SK und Refik streamen, glaube ich, 2 oder 3 Mal die Woche und dann immer 2 Stunden. Und das ist halt schon Aufwand, weil man muss sich halt auch irgendwie, so SK zum Beispiel, der spielt halt so ein richtiges Set, der muss sich halt die ganzen Tracks, also der muss sein Set vorbereiten und alles drum und dran und da steckt halt so viel Arbeit hinter. Allein schon diese ganzen Grafiken dafür zu erstellen, weil das muss halt alles im richtigen Format sein, so ist ja klar, aber da steckt halt so viel Arbeit hinter und man muss halt, glaube ich, wenn man das sich wirklich aufbauen will, so einfach wirklich zu 100% dahinter sein, bis man sich da was aufgebaut hat. Ansonsten macht das gar keinen Sinn, deswegen, halt schwierige Sache mit Twitch.
Ja, ja, aber diese Livestream-Geschichte ist halt eben auch ein Punkt, also für Künstler, für DJs eine Möglichkeit, da wirklich die Zeit auch sinnvoll zu nutzen, ne, während des Shutdowns, ne, und wirklich an seinen Skills dann auch nochmal zu arbeiten.
Ja, und halt auch musikalisch präsent zu bleiben einfach, ne? Also man kann halt seinen Style, seinen musikalischen Style so präsentieren und insgesamt ist es halt nicht schlecht, aber ich glaube, dass es halt nichts für die breite Masse ist, einfach auf Dauer.
Und glaubst du, dass sich die Branche nach dem Shutdown verändern wird?
Ja, ich glaube schon. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, ob es positiv oder negativ verändern, sich positiv oder negativ verändern wird, weil auf der einen Seite ist es halt so, dass es besonders für Clubs mega schwierig sein wird, finanziell einfach über die Krise hinwegzukommen. Weil haben wir eben schon mal vor dem Stream drüber gesprochen.
Mhm.
So, wie soll man es schaffen, 3 Monate ohne Einnahmen, Personal, Miete, vielleicht auch noch Getränkelieferungen und sonstiges, was da ankommt, alles zu stemmen. So, das ist ja mega, mega viel einfach. Und ich glaube, gerade kleinere Clubs, die halt eben, oder beziehungsweise Clubs, die in der, im Hintergrund keinen Sitzen haben, der steinreich ist und das Ding einfach so aus der Portokasse finanziert, werden daran vielleicht sterben. Dann glaube ich auch vor allem, dass es mega schwierig ist nach der, also dass die Gagenpolitik sich mega verändern wird nach der Corona-Krise, weil keiner hat auf einmal das Geld, horrende Gagen für einen DJ zu zahlen, wenn die gerade wieder aufmachen und sich selbst erstmal, also selbst erstmal die Chance kriegen, sich zu erholen. So, weißt du, man will dann ja auch anfangen zu sparen. Das wird dann also auch eher schwierig für, sag ich mal, DJs, die was länger dabei sind, so wie du oder ich oder auch andere, also noch größere DJs so. Ja, aber
wie ist deine Einschätzung? Also sagen wir mal, wenn jemand jetzt 300, 400 Euro über den Abend bekommt.
Ich glaube, es wird schwierig.
Also, meinst du, am Anfang heißt es eher gar nichts mehr oder vielleicht nur ein Bruchteil davon?
Ich glaube eher nur ein Bruchteil. Also ich glaube so viele Clubs, die oder für viele DJs, die sich in diesem 350, 450 Euro Spektrum aufhalten, wird es sich erstmal so auf 200, 250 Euro oder sowas absenken, weil die Clubs auch sagen so, ja, wir buchen dich immer, du musst uns jetzt auch mal ein bisschen entgegenkommen und diese typische Verhandlungsschiene halt, ja. So, weißt du? Und ich glaube, es wird auf jeden Fall so sein am Anfang und dadurch werden sich dann aber auch wieder viele trennen, weil es gibt ja auch viele DJs, die verhandeln dann und sagen so, ja, okay, dann mach anstatt 250 mal dann nur 300 oder so, so damit jeder was davon hat, also so treffen wir uns in der Mitte. Andere DJs sind aber auch knallhart und sagen dann so, nee, ganz ehrlich, wenn du meinen Preis nicht zahlst, dann komme ich nicht so, weil ich bringe ja trotzdem die gleiche krasse Arbeit wie vorher, so, ja. Weißt du? Und die
Frage ist, ob das sinnvoll ist, ne, auf Dauer.
Ja, das ist halt, also man muss da halt so seinen Weg irgendwie finden. Und ich denke, gerade deswegen ist es halt voll schwierig, nach der Krise halt wieder so gestärkt zurückzukommen, wie man rausgegangen ist. Ja, deswegen sage ich aber auch, dieses Social-Media-Ding ist halt voll wichtig, weil man muss halt jetzt gucken, dass man irgendwie up-to-date bleibt, dass man auch bei vielleicht Clubs, bei denen man vorher noch nicht auf dem Schirm war, auf den Schirm kommt, durch diese Social Media sich irgendwie connectet und man so auch vielleicht neue Anlaufstellen hat nach der Krise, damit man halt, wenn man sich dann trennen muss von irgendeinem, weil das kann ja auch zwangsweise passieren, dass man dann aber deswegen halt nicht finanziell direkt in den Ruin kommt, weil man halt eben auf einmal keinen mehr hat, der einen bezahlt. Mhm. So. Und man muss halt irgendwie gucken, dass man sich connectet. Also man muss auch ein bisschen an dieses Business dahinter denken, finde ich.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, es gibt aber auch eine andere Perspektive. Also klar, das Finanzielle und so wird, denke ich, echt uncool und unangenehm. Und das muss ich auch über die Zeit erstmal wieder einpendeln. Ja. Also der Markt wird auf jeden Fall bereinigt hinsichtlich der Clubs, aber auch hinsichtlich der DJs. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass sehr viele Leute über die Zeit etwas anstauen, ne, was dann, wenn die Clubs wieder eröffnen, dann ne, freien Lauf lassen.
Also diese Feierlust.
Genau, ja, also die Feierlust. Ne? Also die können dann einfach wieder feiern gehen, geben erstmal richtig Gas. Also die ersten Monate werden, glaube ich, viel ausgehen, die Leute.
Glaube ich
auch. Weil es denen dann lange gefehlt hat. Also gerade die jedes Wochenende ausgehen. Und die können dann halt eben wieder feiern gehen, sich mit Freunden treffen, was auch immer. Interessant wird natürlich, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die dann wieder feiern gehen, weil ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die sagen, ey, ganz ehrlich, ich gehe da jetzt nicht hin, weil ne, man ist so nah beieinander, tanzt und so, da ist die Infektionsgefahr ja doch noch hoch. Da gehe ich nicht hin, ne? Also, aber es wird vielleicht auf der anderen Seite auch Leute geben, die durchdrehen. Also denk mal, jetzt mal ehrlich, denk mal an Singles und so.
Ne? Ja, safe.
Die wollen einfach wieder auf die Jagd gehen, sag ich mal. Und so. Und das ist halt für die dann wieder eine gute Möglichkeit. Ne? Und dadurch kann der Club natürlich dann wieder profitieren und das zumindest, auch wenn es nicht viel ist, ein bisschen wieder reinholen und auch die Chance nutzen, sich vielleicht komplett neu auf dem Markt zu platzieren. Oder wie siehst du das?
Also ich glaube, ich bin erstmal, was dieses Partyleben nach der Krise angeht, bin ich total zweigeteilt. Weil wie du schon sagst, so einerseits werden halt die ganzen Leute wieder richtig Bock haben, rauszugehen. Aber wie du auch sagst, andererseits werden die Leute halt auch, also wird es auch Leute geben, die vorsichtig sind. Deswegen traue ich mich nicht, mich da festzulegen und zu sagen, so okay, die Partybranche wird explodieren nach der Krise, weil es halt eben auch genauso andersrum sein kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass irgendwas Krasses passieren wird und wenn es halt so dahingehend passiert, dass die Party, dass es dann voll den Boom gibt in der Partyszene und alles wieder richtig läuft so, wird es auf jeden Fall auch nochmal vielleicht unter den Clubs durchmischen, weil ich glaube, dass dann Leute, die lange nicht feiern waren, sich dann auch dann erstmal eher dazu, also und dann richtig Bock haben feiern zu gehen vor allem, dann auf jeden Fall dazu bereit sind, vielleicht auch mal einen weiteren Weg auf sich zu nehmen und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um halt eben nach dieser langen Zeit das erste Mal wieder ein besonderes Erlebnis zu haben. Und dann halt werden sich halt große, gehypte, krasse Clubs auf jeden Fall, also die werden auf jeden Fall noch krasser davon profitieren, weil die ganzen Leute halt sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal dahin, bevor wir in unseren kleinen Standard-Dorfclub gehen, wo wir halt jedes Wochenende mal für ein, zwei Stunden hängen, so weißt du? Okay. Und ich glaube auf jeden Fall, dass Clubs, die bisher schon einen krassen Namen haben und wie soll ich sagen, so Szene-Clubs sind, die halt eben angesehen sind, dass die einfach die einfach nochmal explodieren werden und nochmal mehr Kohle machen werden. Was aber auch nicht unbedingt schlecht ist, weil dadurch wird es ja auch wieder, was dieses Gagenthema angeht und sowas, für DJs neue Möglichkeiten geben. Es wird aber auch neue Möglichkeiten für Gäste geben, weil dadurch, wenn die wieder viel Geld einnehmen, haben die auch wieder mehr zu investieren. Vielleicht schulen die dann Künstler und sowas. Und dadurch wird das Partyleben vielleicht wieder ein bisschen durchgemischt und vielleicht nochmal ein bisschen verändert, spannender gemacht und so weiter.
Ne, also vielleicht komplett wiederbelebt. Ne?
Ja, also komplett neu belebt auch
Neu belebt. Ja. Ne? Aber also interessante Ansicht im... Eine andere Ansicht finde ich aber auch noch wichtig, und zwar die moralische. Ne? Also es ist natürlich alles hier sehr hypothetisch, wir wissen nicht, wie sich das entwickelt und so in die Richtung. Ich mag mich da auch nicht festlegen, aber ich denke mal, es ist zumindest interessant, die Dinge mal durchzuspielen. Und die moralische Sache ist meiner Meinung nach, dass es natürlich auch problematisch sein kann, wenn Leute feiern gehen, sich auslassen und so. Also das ist natürlich erstmal eine private Sache an sich. Aber ist es moralisch vertretbar, feiern zu gehen, während gleichzeitig eventuell immer noch Menschen sterben? Nicht nur Alte, sondern auch Jüngere und so. Klar, in Deutschland ist die Sterberate vielleicht nicht so hoch wie in anderen Ländern. Italien, Spanien ist ja ganz schlimm. Mhm. Aber ist es moralisch vertretbar, Spaß zu haben, Party zu machen, während gleichzeitig eben irgendwie Menschen sterben. Also klar, das passiert alltäglich, ne? Aber sollten wir uns da als Land nicht dafür einsetzen, zu sagen, komm, wir machen da gar nichts und so. Also Uli Hoeneß hat zum Beispiel für den Fußball gesagt, solange eben Menschen sterben, sollte kein Ball laufen, so, ne? An sich. Ne? Also, wie siehst du das?
Also ich sehe das so, wie du schon sagst, es sterben ja schon alltäglich Menschen, auch wenn dieses Corona jetzt nicht da ist. Andererseits, ich finde, abseits von Corona, ist es generell, wenn man kränkelt so, oder wenn man jetzt eine andere ansteckende Krankheit hat, die vielleicht man nicht durch Husten oder was anderes nach außen trägt, die aber trotzdem ansteckend ist, weiß man das ja irgendwie in der Regel so. Und ich meine, es gibt immer Einzelfälle und die zählen da jetzt auch nicht rein, aber die Leute, die merken, dass sie krank sind, ob das jetzt zu ganz normalen Zeiten eine ganz normale Erkältung oder eine Grippe oder was auch immer ist, die dann aber sagen, meine ganzen Mädels, meine ganzen Jungs gehen feiern, ich will jetzt da dabei sein und dann trotzdem mitgehen, so das finde ich so oder so unverantwortlich, ob jetzt Corona existiert oder nicht, so ich finde, das geht einfach gar nicht klar, weil du im Club, du bist so nah aneinander, du berührst so viele Menschen, wenn du allein an der Bar stehst und sich jemand dann dazwischen drängelt und was bestellen will, berührst du wieder jemanden Fremden, der geht dann wieder woanders hin, berührt wieder jemanden und das ist ja voll die Kette, voll die Infektionskette, die dann da entsteht. Und dementsprechend finde ich, wenn man also merkt, dass man irgendwie kränkelt und wenn man nur Halsschmerzen hat, so, dann bleib zu Hause. So, dann bringt dir auch Shisha-Bar nichts und sonst irgendwas so. Dann bleib zu Hause, chill lieber einen Abend so, guck Netflix, was auch immer und geh das Wochenende drauf wieder feiern oder in die Shisha-Bar oder wo auch immer hin, dann bist du auch wieder gesund. So, aber geh einfach nicht raus, wenn du krank bist. So, und ich finde, ob man jetzt Corona hat oder halt eben eine andere Krankheit, darauf sollte man generell achten. Und ja,
es gibt
ja
auch. Das bringt auch nichts.
Wirklich. Es bringt auch nichts. Ja, man hat auch weniger Spaß. So, ich merke das ja selber. Ich bin auch mal auflegen gegangen, als ich krank war.
Ja, ich auch.
Und es ist einfach Krise. So, du quälst dich einfach den ganzen Abend durch. Du musst dann von, weiß ich nicht, 11 Uhr bis 5 Uhr morgens da stehen. Und
ich habe auch schlecht gespielt dann.
Ja, du spielst auch einfach nicht so, weil du dich einfach nicht fokussieren kannst. So, weißt du, du fühlst dich einfach nicht wohl. So, und das bringt dann auch nichts. Das ist das Geld auch nicht wert. Dafür, und du ziehst die Krankheit dann eventuell länger. So. Und deswegen, ja, ich finde einfach, man sollte generell nicht feiern gehen, wenn man krank ist. Natürlich werden es trotzdem Menschen machen. Deswegen finde ich auch die Maßnahmen, die man jetzt eventuell an den Clubs, also in diesen neuen Clubs vornimmt, finde ich auch ganz gut mit Fiebermessen oder sonst irgendwas. Mhm. Ich meine, klar, das kannst du nicht für immer machen, aber so grob darauf achten, ob die Leute irgendwie krank wirken und so stichprobenartig zu kontrollieren, finde ich gar nicht mal schlecht. Das sollte man vielleicht mal weiterführen. Und diese erhöhten Hygienemaßnahmen, die eingeführt werden, die sollte man vielleicht auch einfach beibehalten. Weil manche Clubs, und das ist einfach Real Talk, manche Clubs sind einfach so dreckig, wo ich mich echt frage, so haben die gar keinen Putzkraft hier? Weil manche Clubs sind so dreckig, das ist echt nicht mehr normal, wenn man dabei Putzlicht dann am Anfang oder am Ende reingeht und mal auf Toilette geht. Das ist wirklich geisteskrank. Deswegen finde ich die erhöhten Hygienemaßnahmen auf jeden Fall so oder so, wie gesagt, auch mit oder ohne Corona, so oder so angebracht, und die sollte man auf jeden Fall beibehalten. Desinfektionsmittel in normalen Zeiten, wenn diese Krise vorbei ist, ist Desinfektionsmittel auch nicht mehr so horrend teuer. Dementsprechend sollte man auch sowas mal im Club bereitstellen, und dann ist die Infektionsrate und die Risikorate, sich irgendwie anzustecken, wenn man in den Club geht, sowieso schon etwas gesenkt. Und deswegen finde ich es eigentlich nicht verwerflich, feiern zu gehen, wenn man eben darauf achtet, dass man jetzt nicht mit 40 Grad Fieber in den Club geht.
Ja, sehe ich genauso. Ne? Also da einfach irgendwie an die Mitmenschen denken und nicht über Teufel komm raus versuchen, trotzdem irgendwie feiern zu gehen und so. Das kann man alles nachholen, und ich denke, Gesundheit ist das wichtigste Gut, bevor alles andere dann
safe kommt. Safe, ne? Ja. Vor allem die Gesundheit der anderen so.
Ja, genau. Ja. Ne? Und aber wenn es wieder weitergeht, dann können wir wahrscheinlich wieder spielen in den Clubs und so.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Wohin willst du denn mit dem Auflegen? Also was sind deine Ziele?
Was sind meine Ziele mit dem Auflegen? Ich habe so zweierlei Ziele damit. Auf der einen Seite studiere ja und lebe deswegen vom Auflegen. Also meine Wohnung, mein Auto, meine ganzen Fixkosten zahlen sich halt durchs Auflegen. Deswegen habe ich natürlich auch finanzielle Vorstellungen. Mhm. Ich habe aber auch so Grail-Vorstellungen, sage ich mal. Also so Ziele, die ich als DJ an sich erreichen möchte. Und ja, ich war eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, ich will nicht an irgendwelchen Battles teilnehmen oder sowas. Aber in letzter Zeit kommt das immer mehr, weil ich halt auch angefangen habe, diese Routinen zu kreieren, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, dass ich voll das Interesse an Red Bull Freestyle bekommen habe. Falls es jemand kennt, das ist von Red Bull einfach so ein DJ-Battle, wo man 15 Minuten spielt und in diesen 15 Minuten möglichst kreativ drei Genres kombinieren muss. Und da möchte ich auf jeden Fall teilnehmen. So gewinnen kann ich, ja, wäre schon krass so, aber ist halt schwierig, weil da sind teilweise wirklich sehr, sehr, sehr krasse DJs dabei. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Größere Festivals ist natürlich ein Ziel, aber das finde ich ist, was Hip-Hop angeht, dann sehr, sehr schwierig, weil bei Hip-Hop ist es halt eher so, dass man lieber einen Künstler als einen DJ bucht, also einen Rapper als einen DJ oder einen Produzenten oder sowas. Ja, aber Festivals, Auslandsbookings natürlich auch. So, ich habe jetzt letztes Jahr in Spanien gespielt, also Mallorca. Cool. Das war auf jeden Fall cool. Aber ich bin tatsächlich mit einem Club in Afrika in Kontakt.
Ach.
Ja.
Okay, wo?
Und Kapstadt.
Ach, nice.
Ja. Oh. Und ich bin mit dem in Kontakt. Die haben mich irgendwie, weil ich die in einer Story aus Versehen verlinkt habe, so, ich habe so eine Umfrage bei Instagram gemacht, wo soll ich mal auflegen und so. Und hat so ein Freund, der wollte lustig sein, hat dann so geschrieben, in meinem Wohnzimmer. Dann habe ich diese Frage gerepostet und habe einfach at Living Room eingegeben.
Ja.
Ja, und dann kam halt dieser Club.
Ach so, okay.
Und dann haben die mir direkt auf die Story geschrieben und meinten so, ja, wenn du hier auflegen willst und sowas, so, wir finden das cool, haben deine Videos geguckt und sowas, lass mal connecten. Und dann habe ich mit denen E-Mails geschrieben. Ja, dann sind wir halt am Schreiben. Eigentlich wäre jetzt wahrscheinlich was im Juli möglich gewesen, aber das ist jetzt eher nicht mehr möglich so. aber ja, ich meine, der Club rennt ja, denke ich mal, nicht weg.
Eben.
Und deswegen, ja, sowas, Auslands, anderes Kontinent, auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall mal sehr cool. Ich würde sehr, sehr gerne auch mal mehr so Corporate-Events spielen, tatsächlich, also Firmen-Events und sowas, weil das auch einfach als Job voll entspannt ist und man hat halt einfach mal so voll das Pendant zum Club, wo halt einfach auch so viele, viele Leute viel tanzen, viel trinken und dann vielleicht respektlos sind und ein bisschen asozial da rumbrüllen und sowas, hat man halt was anderes auf diesen Corporate-Events. Sowas finde ich halt cool, das ist auch finanziell halt sehr sinnvoll. Aber so die Schiene halt, so große, richtige, richtig krasse Ziele, dass ich jetzt sage, ich will DJ von einem Rapper werden oder sowas, habe ich eigentlich gar nicht.
Also du gehst dann Schritt für Schritt quasi.
Ja, also ich gehe Schritt für Schritt und ich habe so meine persönlichen, ja, persönlichen Meilensteine, die ich erreichen will. So, das sind halt diese Battle-Sachen.
Ja.
Gewisse Referenzen. Ich habe noch nicht in Berlin gespielt. So in Berlin würde ich gerne mal spielen.
Mhm.
Ja, sowas in die Richtung halt mal schauen. Ne?
Ja.
Das wäre halt so, das sind halt so die Gedanken, die ich habe. Aber
ja, nice. Ja, hast du wirklich schon eine echt beeindruckende Entwicklung so eingenommen, Dankeschön. Sag ich mal. Und wenn jetzt DJs, es gibt ja immer wieder DJs oder sagen wir mal Newcomer, Leute, die auf den Markt kommen möchten, wenn du denen etwas raten würdest, was würdest du denen sagen? Ne? Gerade zu den jetzigen Zeiten auch, wo, glaube ich, es noch schwieriger sein wird, auf den Markt zu kommen. Ne?
Ja, also ich finde, jedenfalls war es zuletzt so, dass auf dem DJ-Markt so eine, auch so eine gewisse Übersättigung herrscht. Weil halt eben so, also ich habe das Gefühl, DJ sein ist so eine richtige Mode geworden und jeder will einfach DJ sein, weil er damit cooler ist, so irgendwie in die Richtung. Deswegen würde ich jedem Newcomer sagen, so wenn du es wirklich werden willst, so wenn du wirklich DJ werden willst, weil du irgendwie Leidenschaftsmusik hast, weil du Scratchen cool findest, weil du, keine Ahnung, was auch immer, also wenn du irgendwelche Motive hast, um DJ zu werden, dann zieh das durch, geh da mit einem richtigen, also mit einem richtigen Gedanken hin, denk nicht erstmal ans große Geld oder sonst irgendwas, weil das ist auch teilweise so ein trügerischer Gedanke, dass man direkt reich wird, wenn man DJ ist, das ist halt einfach nicht so. Mhm. Man muss auch hart arbeiten, um überhaupt mal in ein hohes Gagenspektrum zu kommen. Man muss auch irgendwie was leisten, um dahin zu kommen. Deswegen würde ich jedem empfehlen, so zieh das durch, geh da professionell an die Sache ran. Üb aber auch richtig. So hol dir Kontakt, so hol dir, also knüpf Kontakte mit anderen DJs, hol dir Hilfe, die dir ein bisschen was zeigen, so die Grundgriffe, sag ich mal. Und ja, achte auf jeden Fall, also es bringt dir nichts am Anfang, dir für 1000 Euro einen Gucci-Sweater zu kaufen, wenn du aber halt Kacke auflegst so und die Party damit versaust. So, deswegen würde ich mich erstmal darauf konzentrieren, ja, wie gesagt, Gas zu geben, zu üben, dass ich auflegen kann. Gucken auf jeden Fall, dass von Anfang an Social Media stimmt, so doof das ist, aber leider ist halt, oder leider oder zum Glück, wie auch immer.
Ist heute die Visitenkarte.
Ja, ne? Ist einfach heute die Visitenkarte. So, dein Social Media muss stimmen. Ja, und wie gesagt, du musst halt auflegen können. Setz dich damit auseinander und versuch sauber aufzulegen und versuch dich vielleicht musikalisch ein bisschen abzuheben. So, deinen eigenen Sound zu kreieren und spiel das, was du cool findest, weil wenn du die Musik fühlst, die du spielst, bringst du die auch ganz anders rüber, als wenn du dich einfach nur irgendeinem Mainstream anschließt, der am Ende gar nicht das ist, was du verkörpern willst. So. Ja. Ja, das würde ich jedem sagen. Ja.
Ja. Ja, das sind auf jeden Fall weise Worte, wahre Worte, die, glaube ich, der ein oder andere Newcomer dann auch mitnehmen kann, ne? Auf jeden Fall. Hast du denn noch ein bestimmtes Thema, was du so irgendwie ansprechen möchtest, was du vielleicht den Leuten noch mitgeben möchtest nach draußen hin in der Richtung? Also gibt es irgendwas, was dir noch auf der Zunge brennt aktuell?
Ich überlege gerade.
Ja.
Ich würde auf jeden Fall gucken, also erstmal an viele DJs, die live gehen, holt euch so ein Audiokabel. Die kosten 3 Euro oder sowas. Holt euch so ein Audiokabel, damit der Sound besser ist, weil das fällt mir andauernd auf. Ich weiß nicht, ob du es auch schon
gemerkt hast. Ach, stimmt. Ja, das heißt,
weißt du, was ich meine?
Also das heißt einfach den Output an das Handy anschließen, genau. An die Klinke.
Ja, also hier kannst du ja den Adapter nehmen, genau, beim iPhone.
Richtig.
Und dann mit dem Output, hast du ja Master 2 oder ja. Record. Nee, Record ist ein Input, oder?
Nee, Record ist ein Output. Weil du schließt ja einen Record.
Ja. Ne? So, genau. Darüber kannst du halt gehen. So. Mein Mix hat zum Beispiel einfach ein AUX. So, oder was hat der noch? Master 2, ja, ich habe einen Master 2, so darüber gehe ich einfach in mein Handy. Ich habe mir aber so ein Gerät bestellt, das heißt iRig, das ist eigentlich so ein Mini-Gitarrenverstärker oder sowas, keine Ahnung. Den schließe ich einfach über Klinke an mein Handy an und dann hast du halt den perfekten Sound direkt.
Okay.
Und damit klingt das alles viel besser. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich Wert drauf legen müsste. Ja. Das ist auch so ein Thema Professionalität, so geht professionell an die Sachen ran. So, weißt du, mir ist das persönlich sehr, sehr wertvoll, mir ist mein Auftritt sehr wichtig. Früher habe ich auch immer gedacht, so geil, ich kann jetzt umsonst feiern, trinken und so weiter und so fort. Aber mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Club getrunken habe. So, ich trinke eigentlich nie, weil ich auch mein Ding professionell durchziehen möchte. Ich muss aber auch immer fahren, so mir ist das Risiko auch zu hoch, dass ich den Führerschein verliere. Das
ist bei mir auch so.
Ja, und wenn ich dann mal trinke, dann aber auch so in Maßen, dass ich halt immer noch weiß, wie ich spielen muss, was ich spiele und die Leute lese. Und auch am Ende, wenn ich Abrechnung mit dem Club mache oder mich auch nur mit dem Chef unterhalte, so ich einfach nicht rüberkomme wie der letzte Depp, weil ich total betrunken bin halt. Ja.
Ja, da gibt es auch viele andere Beispiele. Also was man da schon gesehen hat und so. Also, da kann man nur wirklich krass den Kopf schütteln, ne? Weil im Prinzip ist es dein Brot, ne, was du da verdienst, und wenn du dich da unprofessionell
ist halt so,
das ist
halt
verhältst, dann wirst halt du irgendwann aussortieren. Ne? Ist einfach so. Ne?
Ja.
Ja, und gibt es auch noch irgendwas, was du den Gästen irgendwie mitteilen möchtest, so in Zukunft, wenn es wieder losgeht und so? Ist dir da irgendwas aufgefallen, so was vielleicht eher, ne, was du nicht so cool findest, was unangenehm ist und so, wo man dran arbeiten kann?
Ja, Also erstmal hört auf, euch zu schlagen. So doof das klingt, aber so viele Gäste, also das ist mir in der letzten Zeit richtig krass aufgefallen.
Bro, wo spielst du?
Ey, nein, nein, so auch auf ganz normalen Partys, ob das Ringe sind in Köln, ob das Koblenz ist, ob das Frankfurt ist oder sonst irgendwas. Die Leute trinken einen über den Durst und das, ich hab das Gefühl, das Aggressionspotenzial ist einfach richtig krass gestiegen. So. Das finde ich, und wenn ihr in den Club geht, auch viele Leute kommen mit Jogginghose und sowas, so macht euch mal ein bisschen ready, so ihr geht irgendwo hin, wo ihr feiern wollt, ihr wollt irgendwie krass sein, Insta-Stories posten und sonst irgendwas, so macht euch ein bisschen zurecht, keine Ahnung, benehmt euch besser und seid respektvoller zueinander, auch zum DJ, so manche Leute mit Musik wünschen, wie die kommen, Alter, so spiel mal das, spiel mal dieses, spiel mal jenes. Und dann, ich bin halt auch so zu den Leuten, dann sag ich zu denen, ey, so, sag bitte oder hau ab, weil ich habe auch sowas keinen Bock, weißt du, so, kommt respektvoller, respektiert mal alle euch gegenseitig und benehmt euch einfach vielleicht mal ein bisschen besser, weil viele Leute benehmen sich sehr krass daneben, also nicht alle, aber viele. Und die, die sich daneben benehmen, so, bleibt entweder zu Hause oder benehmt euch halt anders. Und ansonsten, keine Ahnung, alles wie gehabt, kommt auf jeden Fall hart, viel feiern, wenn das hier vorbei ist, damit alles wieder ins Lot kommt und normal weiterläuft.
Ja, ich bin kein Freund von Schubladendenken, aber glaubst du, dass Leute, die generell viel im Nachtleben unterwegs sind, irgendwie auch anders sind als Menschen, die, keine Ahnung, am Wochenende mal in eine Bar gehen oder sonst nicht so viel machen dahingehend?
Ja, schon. Also man sieht halt viel, ne? Man sieht halt viel im Nachtleben. So, ob das jetzt Sachen sind mit Schlägereien oder anderen verbotenen Sachen, so Drogen oder sowas, weißt du? So, man sieht halt viel, man arbeitet auch mit anderen Menschen, sag ich mal, weil das ist wie wenn du zum Beispiel ein Geschäft hast oder sowas. Du versuchst ja irgendwie die breite Masse zu erreichen. Deswegen kommst du auch mit jeder Klasse Mensch, also ich will jetzt keinen Mensch klassifizieren oder sowas, sondern du kommst halt mit jeder Art von Mensch in Kontakt. Also dumm, doof, dumm, nett, schlau, höflich, unhöflich, was auch immer. Du kommst mit allem so in Kontakt. Und du musst halt irgendwie so die Mitte finden und dich damit zu arrangieren. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einer anderen Branche arbeitest, wo du halt auch nur mit Leuten aus deiner Branche in Kontakt kommst, dann entwickelst du dich auch dahingehend, sodass du halt dich halt eher in einer Schiene bewegst. So. Und als Nachtleben, als Veranstalter, als DJ, was auch immer, du musst halt mit allen irgendwie klarkommen. Und dementsprechend musst du dich halt auch so verhalten. Und deswegen finde ich, klar, so Nachtleben verändert einen schon so in die Richtung. Aber nicht unbedingt negativ, weil man kriegt halt voll die gute Menschenkenntnis dadurch. Und man lernt halt voll gut mit Menschen umzugehen. Und also eigentlich ist das was Positives, was ich gerade meine. So.
Zu socialisen
einfach. Ja, genau, übertrieben. So, das ist halt, du wirst halt mega sozialisiert dadurch und auch voll empathiefähig, finde ich. Ja. Weil man kann mit voll vielen Sachen halt viel besser umgehen. So, klar, es gibt manchmal so zum Beispiel so Mädels im Club, die irgendwie ihre Karte verloren haben und dann voll hysterisch anfangen rumzuheulen oder sowas. So, also ich muss mich nicht damit rumschlagen, ich bin ja kein Veranstalter so, aber ich sehe das dann, wenn Veranstalter Kollegen von mir oder so sind, die sich dann damit auseinandersetzen müssen, das ist natürlich anstrengend, aber irgendwie lernst du auch anders daran zu gehen, weißt du? Und ich denke, mit der Zeit bringt das auch eine sehr positive Entwicklung mit sich.
Ja, die Leute geben das dann irgendwann einfach wieder, ne? Indem sie dann wiederkommen und deine Partys besuchen. Und
auch was das, immer, ja, ne? Ja. Aber ich meine auch für dich persönlich entwickelst du dich
dadurch. Ja, auch für das
sowieso. So geduldsmäßig, wenn du eher ein ungeduldiger Mensch wirst, musst du zwangsweise durchs Nachtleben einfach geduldiger werden. Ja. Und auch was die Höflichkeit angeht, wenn du eine Party machst, unhöflich bist, wie du schon sagst, so, dann kommt halt keiner. Wenn du nett zu den Leuten bist und die unterstützt und quasi die auch Zeit für die nimmst, wenn die Hilfe brauchen, so, dann nehmen dir die Leute das, also dann merken die Leute das und sagen, okay, alles klar, der macht wieder eine Party, da gehen wir beim nächsten Mal wieder hin, so, weißt du? Ist auf jeden Fall so, ja.
Ja, cool. Ne? Also ich habe ansonsten keine weiteren Themen. Ich fand, es ist ein sehr cooler Talk gewesen heute.
Fand ich auch. Ne?
Hast du noch irgendwas, was dir auf den Lippen brennt?
Auf jeden Fall, nee, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken, dass ich heute hier sein durfte. Hat sehr Spaß gemacht. Ne? Und ich hoffe, dass der Talk konnte euch ein bisschen unterhalten, vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen.
Ja.
Und ja.
Ja, ansonsten, wie finden dich die Leute auf den Plattformen? Also,
ja, also bei Instagram, Dilly D Official, da bin ich auch am aktivsten. Ich habe auch Facebook, also eine Künstlerseite auf Facebook, einfach Dilly D, D-I-L-L-Y und dann Leerzeichen D, aber schreibst du ja eh in den
Titel. Ja, genau.
Ja, da bin ich aber eher nicht so aktiv, also wenn ihr in Kontakt treten wollt, irgendwie dann über Instagram am besten. Und ich bin auch bei Spotify, ich habe meinen Podcast da mit Mixtapes. Das ist der Party with Dilly Podcast, also einfach alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben, Party with Dilly. Und dann kommt ihr auf mein erstes Mixtape. Hört mal rein, lasst mir gerne Feedback da Und ja, das ist eigentlich alles.
Ja, ansonsten, ja, korrekt. Mega, Bruder. Ne, hat mich gefreut, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall, ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Tea Time Germany weiter supportet. Das heißt, die Tea Time Germany Instagram-Seite folgt. Auch auf Facebook sind wir aktiv. Und wenn ihr auch eine Bewertung hinterlassen könntet auf Apple Podcast oder zumindest den Podcast auf Spotify abonniert, dann würdet ihr uns schon auf jeden Fall weiterhelfen, damit wir wachsen können und weiterhin auch Leute einladen können. Ja? Ansonsten, mein Name ist DJ Fab.io. Ihr findet mich auf Instagram unter djfab.io_official. Ein bisschen kompliziert, aber ich werde es auch nochmal in die Shownotes schreiben, genauso die Infos von DDD. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Tea Time Germany. Bis dahin. Ciao.